Ja, vielen Dank, Wolfgang, für die Einführung und der Böll-Stiftung und dem Wuppertal-Institut für die Einladung. Die Einführung war natürlich wieder tückisch, sodass ich eigentlich auch sagen kann, jetzt bin ich gespannt, was ich sagen werde, weil Themen angesprochen worden sind, die zunächst mal hier in dieser ja ohne dies schon sehr umfänglichen Über- und Unterschrift des Vortrages noch nicht mal vorgekommen sind. Aber ich möchte gerne vielleicht trotzdem den Ball mal aufnehmen und zunächst mal über Gewalt sprechen. Weil ich natürlich nicht zufällig auf das Thema oder auf den Zusammenhang zwischen klimaerwärmungsbedingten Umweltveränderungen und Gewaltprozessen gekommen bin. Wolfgang Sachs hat es ja schon ausgeführt. Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viel mich mit Massengewaltphänomenen, mit Gesellschaftsverbrechen und in deren Kontext stattfindenden Völkermorden und Massakern beschäftigt. Und da gibt es eigentlich, glaube ich, so 2 bis 3 wichtige Vorbemerkungen, die man im Kontext von Gewalt machen kann, um von da aus überzuleiten auf die Perspektive, dass Klimawandel in der Tat ein bislang, glaube ich, völlig unzureichend dimensioniertes kulturelles und soziales und gesellschaftliches Problem ist. Und dann komme ich über diese Kurve zu der Klimakultur und zu den moralischen Fantasien und vielleicht auch noch zu den Change Agents und den Begriffen, die man nicht mehr braucht. Ich würde aber gerne vielleicht auch dann noch über Begriffe bzw. Strategien, die man braucht, sprechen. Also zunächst mal Gewalt. Die Auseinandersetzung mit Massengewalt krankte in historischer Perspektive bislang immer daran, dass man große Schwierigkeiten hatte, sich vorzustellen, wie es denn Leute eigentlich veranlasst, diese unendlich fast unvorstellbaren Grausamkeiten zu begehen, wie sie eben das 20. Jahrhundert gezeigt hat und insbesondere natürlich der Holocaust. Und Sie kennen alle den Versuch, die Taten in Verbindung mit den Persönlichkeiten der Täter zu bringen. Das heißt, eine Korrelation herzustellen zwischen dieser unausmesslichen Grausamkeit dieser Taten und den Lebensgeschichten, den psychologischen Dispositionen und so weiter, die diese Täter mitgebracht haben. Und diese Figur, im Grunde genommen die Verursachung von solchen Tatzusammenhängen mit den Personen der Täter in Verbindung zu bringen, die taucht allenthalben auch im Grunde genommen in der Alltagsanalyse oder der folkloristischen Analyse auf, zum Beispiel wenn Sie von dem Begriff des Nazi-Schergen hören oder wenn Sie in verschiedenen Fernsehsendungen und Features und sowas immer diese Perspektive offeriert bekommen, dass Nazi-Täter Täter gewesen sind, die das aus irgendwelchen ureigensten Interessen getan haben, was sie getan haben. Vor 1,5 Jahren ungefähr gab es, das werden die meisten von Ihnen noch kennen oder sich daran erinnern, dieses spektakuläre Auschwitz-Album, wo Fotos aus einem privaten Fotoalbum veröffentlicht wurden, die Wachmannschaften von Auschwitz bei Freizeitvergnügungen zeigten. Also bei Ausflügen auf die Sola-Hütte, beim Akkordeonspielen, beim Spielen mit den Schäferhunden und man sah fröhliche junge Frauen und fröhliche junge Männer bei dieser ganzen Angelegenheit. Man sah auch Josef Mengele im Gespräch mit Rudolf Höss und anderen, Zigaretten rauchend und all diese Dinge. Und ich persönlich fand damals, als jemand, der sich so viele Jahre mit diesen Thematiken beschäftigt hat, diese Fotos überhaupt nicht spektakulär. Aber die ganze Presse fand diese Fotos wahnsinnig spektakulär. Und es gab sozusagen von der Bild-Zeitung bis zur Frankfurter Allgemeinen einheitliche Bildunterschriften zu diesen Bildern. Und die lauteten immer, jetzt paraphrasiere ich das, welch unglaublicher Zynismus, 500 Meter weiter oder 2 Kilometer weiter werden die Menschen massenweise ermordet und die stehen jetzt da und hören jemandem beim Akkordeonspielen zu. Oder dieses Bild mit Mengele und Höss war in der Bild-Zeitung, glaube ich, unterschrieben, der Gipfel des Zynismus, und aber nicht weiter kommentiert, vermutlich, dass die geraucht haben oder so. Und was ich in diesem Bild, in dem Bild Bildkommentaren, nicht in den Bildern, in den Bildkommentaren reproduzierte mit diesen Begrifflichkeiten die Ungeheuerlichkeit, der Zynismus, die Menschenverachtung und so weiter und so weiter, war im Grunde genommen dieses stilisierte Nazi-Schergenbild. Also das Bild einer Persönlichkeit, die nichts anderes zu tun hat, als 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag aus ureigensten Motivationen heraus Menschen zu quälen und umzubringen. Die Bilder zeigen aber in Wahrheit was vollkommen anderes. Und das, was eigentlich die historische Forschung in den vergangenen Jahren, 20 Jahren versucht hat, akribisch rauszuarbeiten. Sie zeigen nämlich schlicht und ergreifend, dass die Massenvernichtung ein arbeitsteiliger, hochprofessioneller Prozess gewesen ist, in den Menschen involviert wurden auf der Täterseite, die vorher von sich vermutlich nie im Leben daran gedacht hätten, dass sie jemals solche Arbeit verrichten würden und dass diese Arbeit nicht nur arbeitsteilig gewesen ist, wie jeder betriebsförmige Vorgang, sondern auch geregelt. Das heißt, da gab es Arbeitszeiten, richtig geregelte Arbeitszeiten pro Tag und Pausenregelungen und Wochenendfreizeiten und Kontakte unter den Wachpersonalleuten, Liebesbeziehungen, Sexgeschichten, alles das, was es im wirklichen Leben auch gibt. Und das wirkliche Leben von Auschwitz ist eben kein Leben, wo irgendwelche fantastischen Persönlichkeiten die absonderlichsten Dinge tun, sondern womit uns diese Geschichten konfrontieren oder diese Geschichte konfrontiert, ist, dass man selbst das absolute Grauen betriebsförmig professionalisiert herstellen kann und dass man das mit psychisch vollkommen normalen Menschen vollziehen kann. Mit Menschen, die von sich selber niemals geglaubt hätten, dass sie so etwas tun könnten. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und wenn man sich mit der Innenansicht der Täter beschäftigt, dann fällt einem auf, dass diese Menschen häufig aus ihrer eigenen Sicht ganz gut Sinn beisteuern können zu dem, was sie dort getan haben. Das sind ja auch, das wäre das andere Bild, keine autoritätshörigen Roboter oder Befehlsempfänger gewesen, die das gemacht haben, sondern es sind Menschen, die sich was dabei gedacht haben, was sie getan haben. Und sie haben sich ausgerechnet deshalb was gedacht, um gerade mit den Aspekten, die sie problematisch fanden, an ihrer Tätigkeit, an ihrer Arbeit, irgendwie sinnhaft umgehen zu können. Sie finden aus den Vorgängergewaltprozessen, die vor der industriellen Massenvernichtung liegen, also bei der direkten Erschießung von großen Zahlen von Personen, finden Sie Aussagen von Tätern, die vor ermittelnden Staatsanwälten so gemacht werden, dass jemand sagt, in den 60er Jahren ein gutbürgerlicher, unauffälliger Familienvater, der einem ermittelnden Staatsanwalt sagt, ich habe mich stets bemüht und es war mir möglich, nur Kinder zu erschießen. Und dann die Ergänzung anfügt, ich habe nämlich mit meinem Kameraden eine Abmachung getroffen, dass der nur die Mütter erschießt, sodass ich mir sagen könnte, dass die Kinder ohne Mütter ohnehin nicht mehr überlebensfähig sein würden, sodass ich sie gleichsam erlöst habe, wenn ich sie erschossen habe. Hier taucht sofort grauenhafte Sätze, sofort taucht die im inneren Interpretament der Begriff des Zynismus wieder auf. Wie kann der nur? Das ist aber was ganz anderes, was der kann. Sie müssen sich ja mal vorstellen, der sagt den Satz in einer Ermittlung, das heißt in einer Situation, wo er sich als positiv in den Augen seines Gegenübers darzustellen versucht. Das heißt, er erwartet eigentlich, dass diese Form der Darstellung sich positiv auf sein Persönlichkeitsprofil niederschlagen wird. Warum deckt er das? Weil er nicht einfach getötet hat, sondern weil er auf eine Weise getötet hat, die es ihm erlaubt hat, dieser Tötung Sinn abzugewinnen. Es besser zu machen als die anderen. Es weniger schlimm zu machen. Ich will ja da gar nicht weiter drauf eingehen, das wäre ja ein Vortrag nochmal ganz eigener Art. Ich will hier nur darauf hinaus, dass Menschen in der Lage sind, soziale Wirklichkeiten zu schaffen, in denen plötzlich ganz andere Formen von Erwägungen und Rationalitäten ein hohes Maß an Plausibilität und Sinnhaftigkeit bekommen. Und sie bekommen das unter anderem deswegen nicht, weil so etwas Abstraktes wie ein Regime oder eine Gesellschaft solche Dinge vorgibt, die man dann nur ausbuchstabiert, sondern sie bekommen es deswegen, weil alle einzelnen Gesellschaftsmitglieder, jeder an seiner Stelle, jeder in seiner Position, versucht, diesem spezifischen Verhältnis einen eigenen Sinn beizulegen. So funktioniert das Ganze. Und deshalb können Menschen und insbesondere Menschen in der Moderne Verhältnisse herstellen, die eine unglaubliche innere Entwicklungsdynamik entfalten und die vor allen Dingen Effekte zeitigen und Entwicklungen hervorbringen, an die kein Mensch vorher auch nur im Entferntesten oder im Traum gedacht hat. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass selbst solche Ereignisse wie der Holocaust keinen Masterplan haben. Man muss sich das mal vorstellen. Es gibt keinen Entwurf für ein solches Projekt. Es gibt Antisemitismus, es gibt Vernichtungswünsche, es gibt Stereotypen und Vorurteile, es gibt lange Gewalttraditionen, aber es gibt keinen Masterplan für ein solches Projekt. Solche Projekte werden aus einem sozialen Prozess selber heraus entwickelt. Modern würde man sagen, es entstehen Pfadabhängigkeiten, es entstehen immanente Logiken, es entstehen Prozessdynamiken. Am Ende steht etwas, was dann in der retrospektiven Betrachtung, wie Historiker das anlegen, immer so aussieht, als hätte es so kommen müssen, weshalb man sich dann wundern kann, dass es keiner vorausgesehen hat. Aber Akteure in der Zeit wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht und sie wissen auch nicht, was sie herzustellen in der Lage sind. Bei dem Punkt wäre man tatsächlich schon eigentlich bei dem Begriff der moralischen Fantasie, weil es möglicherweise in Gegenwarten darauf ankommt, genau jene moralische Fantasie zu entwickeln, die es einem erlaubt, doch über den Prozess, in dem man selber sich befindet und von dem man ein Teil ist, hinauszublicken. Also diese Form der Gewaltanalyse ist, glaube ich, eine, die geeignet ist, sich nicht nur Gedanken über vergangene Gewalt zu machen, sondern auch über gegenwärtige und zukünftige Gewalt. Und an der Stelle kommt natürlich das Thema Klimaerwärmung sofort ins Spiel, weil ich hatte mir dann irgendwann Gedanken darüber gemacht, dass es doch einen Zusammenhang geben müsste zwischen Umweltveränderung und Gewaltprozessen. Und das Interessante war dann, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das macht man dann ja als Wissenschaftler immer so, dass man guckt, was gibt es in der Literatur, was gibt es für Studien etc. etc. Ich doch verblüfft war, dass es vergleichsweise wenig zu diesem Thema gegeben hat, so vor 3, 4, 5 Jahren. Und dass das Wenige, was es gab, diesen Zusammenhang auch negiert hat. Dass man den Zusammenhang eigentlich nicht findet. Das fand ich nun wiederum frappierend, weil ich als Sozialpsychologe eigentlich sozusagen von vornherein erstmal die Hypothese gehabt habe, dass wenn sich in Überlebensumwelten von Menschen etwas verändert, dass dann durchaus Gewalt eine Folge sein kann, mindestens kann, nicht unbedingt muss. Und und dann habe ich mich halt mal auf die Suche gemacht, wo solche Zusammenhänge zu finden sind. Und mittlerweile ist ja dieses Buch durch eine ganze Reihe anderer Studien eingeholt und überholt worden, wo dann meistens nicht der Begriff der Gewalt den zentralen Stellenwert einnimmt, sondern der Begriff der Sicherheit. Also das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderung der Bundesregierung unter dem Titel Sicherheit und Klimawandel, die EU-Studie unter Solana, eine Studie von amerikanischen Militärs und einiges mehr, die diese Zusammenhänge zwischen Klimaerwärmung und Gewalt sehr deutlich herausstellen. Der WBGU hat formuliert, Klimapolitik ist Sicherheitspolitik. Auf sowas kann man das wohl runterbrechen und nicht nur das, dass auf der Ebene der Forschung da eine Menge passiert ist, sondern wir haben ja in den vergangenen Jahren auch Gewaltprozesse gesehen, die durchaus im Zusammenhang von Umweltveränderungen stehen, die durch Klimaerwärmung bedingt gewesen sind. Das, was man nicht sehen kann oder beziehungsweise auch nicht postulieren und behaupten sollte, ist, dass es eindimensionale Kausalzusammenhänge zwischen Umweltveränderung und Gewalt gibt. Das ist gegen dieses Buch immer eingewendet worden. Da sind dann Wissenschaftlerkollegen, die sagen, aber es gibt keinen eindimensionalen Zusammenhang. Es gibt keine direkte Kausalität. Dieser Vorwurf oder diese Kritik finde ich gar nicht einschlägig, weil ich der Auffassung bin, dass es in sozialen Prozessen überhaupt gar keine Kausalität gibt. Also weder eine eindimensionale noch eine mehrdimensionale, weil soziale Prozesse spielen sich innerhalb von Beziehungen ab, nicht von Kausalitäten. Das ist eine ganz grundlegende Verwechslung, dass man meint, in menschlichen Zusammenhängen, in sozialen Prozessen, in Gruppenprozessen würde Kausalität eine Rolle spielen. Kausalität ist eine Kategorie aus der Naturwissenschaft und meinetwegen auch noch aus der Logik und der Philosophie, aber aus meiner Sicht hat die in sozialen Zusammenhängen überhaupt keine Bedeutung und schon gar nicht eine, wo man irgendwie versuchen würde, monokausale Ursachen für irgendwelche Zusammenhänge zu identifizieren. Das würde nicht mal für die Entscheidung von Ihnen hier gelten, hierher gegangen zu sein. Ich glaube nicht, dass auch nur eine einzige Person hier sitzt, die dafür einen Grund angeben könnte, sondern es ist sicherlich eine ganze Menge von Gründen und viele von denen haben sehr viel mehr mit Beziehungen zu tun als mit irgendwelchen Kausalitäten, außer denen, die müssen. Da gibt es vielleicht, obwohl das sind auch Beziehungsfragen. So, jetzt nochmal einen Schlenker und dann komme ich tatsächlich vielleicht zu den Thematiken. Noch einen Schlenker zu der Gewaltproblematik, weshalb die für unsere Fragestellung hier im Kontext Klimawandel und mögliche Implikationen des Klimawandels für kulturelle und soziale Verhältnisse von Bedeutung sind, dass Menschen sich bedroht fühlen und möglicherweise zu Gewalt greifen oder dass Menschen einen besseren Zugang zu Ressourcen haben möchten und deshalb zu Gewalt greifen oder dass Menschen sich von anderen Gruppen angegriffen fühlen oder potenziell angegriffen fühlen und deshalb zu präventiver Gewalt greifen, ist ein enorm wichtiger Aspekt deshalb, weil es für Menschen nicht unbedingt erforderlich ist, dass sich objektive Lebens- und Überlebensbedingungen verändern, damit sie etwas tun. Es ist vollkommen ausreichend, dass sie glauben, dass sich etwas verändert, dass sie das Gefühl haben, es verändert sich, dass sie das Gefühl einer Bedrohung haben, um etwas zu tun. Menschliches Handeln richtet sich ja nicht eben nach der Objektivität von Verhältnissen, sondern es richtet sich nach dem, was man wahrnimmt und welche Interpretationen und Deutungen man solchen Wahrnehmungen beilegt. Erst das ist die Basis dafür, Entscheidungen zu treffen und Handlungen zu vollziehen. Und gerade in diesen Zusammenhängen fällt natürlich auf, dass so etwas, so ein Phänomen wie Klimaerwärmung natürlich ein kultur- und sozialwissenschaftliches Phänomen par excellence ist, weil es gibt ja zwei Faktoren, die dieses Thema wirklich zu einem kulturwissenschaftlichen machen, nämlich das eine, dass alles das, was man glaubt, was es für einen bedeutet, dieser Klimawandel, durch kulturell geprägte Wahrnehmungsmuster läuft. Das ist ja kein Ereignis, da verzweifeln ja die Naturwissenschaftler immer dran, dass alles so klar ist und dass man das weiß und dass man das schon seit 20 oder 30 Jahren sagt, dass es aber bei den Leuten irgendwie nicht ankommt. Warum kommt es nicht an? Weil es je nach den sozialen Lagen, nach den Lebenslagen, nach den Kulturzusammenhängen, nach der Region, nach den Traditionen und sonst was vollkommen anders gedeutet wird. Vollkommen anders gedeutet wird. Und das ist ja auch nicht reine Fantasie, sondern es ist insofern auch ganz konkret an Lebenslagen gekoppelt, weil Regionen in der Welt vollkommen unterschiedlich getroffen sind. Der Klimawandel ist ein Phänomen von geradezu kafkaesker Ungerechtigkeit oder surrealer Ungerechtigkeit. Sie wissen alle, das muss ich in dem Rahmen hier nicht erzählen, dass die Regionen, die am wenigsten zur Verursachung beigetragen haben, am meisten unter den Folgen zu leiden haben, das noch in einer doppelten Hinsicht. Sie haben die größten Folgen zu tragen und die geringsten Bewältigungskapazitäten und da kumulieren sich Problemzusammenhänge. Aber natürlich ist je nach den Aufgaben, denen sich eine Gesellschaft oder auch Individuen gegenübersehen, nach den Wahrnehmungsmustern, nach den Prioritätensetzungen, ein mittelschwer abstraktes Problem wie der Klimawandel, abstrakt daherkommendes Problem wie der Klimawandel, etwas, was diese kulturellen Wahrnehmungsmuster sehr stark durchläuft und insofern Thema für die Kulturwissenschaften. Das andere, weshalb es ein Thema für Kulturwissenschaften ist, hat Wolfgang Sachs schon angesprochen, für mich ist eines der größten Desaster in der ganzen Klimadebatte, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den Disziplinen, wo ich meine, die Sozialpsychologie dazugehörig denken würde, also im weitesten Sinne sozialwissenschaftliche Disziplinen, kulturwissenschaftliche Disziplinen, dieser Totalausfall dieser Disziplinen hat ja dazu geführt, dass dieses Thema überhaupt nicht vernünftig kommuniziert wird. Und zwar nicht kommuniziert wird jenseits einer fakten- und informationsbezogenen Kommunikation, die dann so aussieht wie etwa in den veröffentlichten Berichten des IPCC, wo wir dann Dinge lesen wie im Jahr 2100 besteht eine so und so hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Meeresspiegel zwischen 12 und 79 Zentimeter ansteigt. Das in der Tat ist keine Form von Kommunikation, wo irgendjemand denkt, oh wei, ja? Da denkt man überhaupt nichts. Weil 2100 hört sich nach einer Zahl an, die vollkommen jenseits der relevanten Existenzfragen ist. Genauso wie so ein Meeresspiegel oder ppm CO2 irgendwo, irgendwann, 2050 und so weiter. Diese Form von, ich bitte nicht missverstanden zu werden, ich werfe diese Form der Kommunikation in keiner Weise den Naturwissenschaftlern vor. Das ist das, wie die arbeiten, das sind die Ergebnisse, die sie in dieser Weise kommunizieren. Das Problem liegt auf der anderen Seite, dass keine relevanten Gruppen innerhalb der Kulturwissenschaften gesagt haben, wir müssen uns dieses Thema sofort zu eigen machen und zum Beispiel nicht mehr über abstrakte Jahreszahlen, sondern über Generationen sprechen. Es hört sich ja vollkommen anders an. Ich meine, 2100 ist eine Jahreszahl, die das Lebensalter derjenigen, die heute geboren werden, betrifft, bei wachsender Lebenserwartung, so sie denn so weiter wachsen sollte. Ja, 2050 ist eine Jahreszahl, die das Alter des mein Sohn im mittleren Erwachsenenalter. Das ist überhaupt nichts Abstraktes. Und abstrakt ist auch überhaupt nicht, dass sich bis dahin die globalen Lebensverhältnisse so verändert haben werden, dass das Leben, was wir heute führen, so aussieht wie eine merkwürdig vergangene Zeit, die überhaupt von den Konstitutionsbedingungen des Überlebens in vielen Teilen der Welt einfach vollkommen anders aussehen wird. Und dieser Ausfall der Kommunikation führt natürlich auch zu allen Arten politischer Probleme, die ja im weitesten Sinne in Indolenz und Ignoranz von Handlungsnotwendigkeiten bestehen. Insofern ist das höchst bedauerlich, dass man diesen Befund hat. Als ich angefangen habe, über die Klimakriege zu arbeiten und von Kollegen gefragt wurde, was machst du denn so gerade? Und ich gesagt habe, befasse mich mit der Klimawandelsproblematik und Gewalt, da kriegte ich immer entweder mitleidiges, so hochgezogene Augenbrauen, Wälzer, dreht völlig durch. Oder den Kommentar, aber das machen doch die Klimaforscher. Und das ist natürlich wirklich ein absolutes Problem, an dem wir zu tragen haben. Und die ganze Problematik, wie finden eigentlich Aneignungsprozesse dieser Thematiken von Leuten in ihren Lebenswirklichkeiten statt? Wie können die sich so ein Thema überhaupt zu eigen machen? Wie kann es denn überhaupt eine bestimmte Relevanz für die eigene Zukunftswahrnehmung oder für die eigene Gegenwartswahrnehmung haben? All diese Fragen sind ja Fragen, die Naturwissenschaftler in überhaupt keiner Weise beantworten können, auch gar nicht sollen, fällt überhaupt nicht in deren Ressort. Aber natürlich von eminenter Wichtigkeit. Und das ist dann das Stichwort Klimakultur. Wir haben bei uns am Institut, also am Kulturwissenschaftlichen Institut, vor etwa 2 Jahren diesen Forschungsschwerpunkt eingerichtet, den wir mit diesem Titel versehen haben, Klimakultur, um ja in gewisser Weise sowas zu machen, was man heute neudeutsch Agenda Setting nennen würde. Das heißt, in verschiedener Hinsicht dafür zu sorgen, mitzuteilen, dass Klimawandel ein Thema für die Kulturwissenschaften ist, in vielfacher Hinsicht. Das konvergiert dann mit Forschungsschwerpunkten, die wir sowieso haben, zum Beispiel meine Arbeit über Erinnerung, ist natürlich sehr eng anzuschließen an diese Problematik kulturelle Folgen des Klimawandels, weil man sich zum Beispiel mit der Fragestellung befassen kann, wie erinnern eigentlich unterschiedliche Gesellschaften sich an Katastrophen, die Sie erlebt haben. Woraus schöpfen sich eigentlich Bewältigungskapazitäten oder so etwas wie zukünftige Horizonte, in denen man ausmessen kann, was könnte eigentlich passieren? Oder eine Fragestellung, die im Kontext Klimawandel von ganz hoher Bedeutung ist, was fängt man denn eigentlich mit dieser zerdehnten Zeitstruktur dieses Großproblems an? Wir sind es ja normalerweise gewohnt, insbesondere in dieser Problemlösungskultur des Westens, in dieser Technoidenkultur, eine Ursache für ein Problem zu identifizieren und unmittelbar eine Lösung, eine Abhilfe zu finden dafür. Ja? Problem erkannt, ist schon so gut wie das Problem gelöst. Diese Logik ist ja unglaublich dominant, gerade in so ingenieursgeprägten Kulturen. In der Problematik des Klimawandels kommt man damit überhaupt nicht weiter, weil die Verursachung eben zu einer Zeit stattgefunden hat, die schon lange vergangen ist. Und alles das, was man jetzt als Abhilfe tun könnte, Wirkungen erstzeitig wiederum in Jahrzehnten später. Das ist natürlich eine katastrophale zeitliche Gestalt dieses Phänomens, die auch vollkommen quer liegt zu allen Routinen der Problemlösung und aber auch allen Routinen der Zukunftsplanung. Wenn Sie an die Politik denken, wenn Sie an die Wirtschaft denken, die Shareholder Value denken und all sowas, diese ganze extrem, und auch noch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten extrem beschleunigte Kurzfristigkeit aller Handlungsoptionen im Angesicht eines solchen zeitlich ungeheuer zerdehnten Phänomens. Und natürlich die im Grunde genommen durch die Individualisierung auch etwas aus der Optik geratene Frage von Generationenverpflichtungen, Generationenverantwortung und sonst was. Also sozusagen tradierte Langfristorientierungen, die in einem maximalen Gegensatz zu den routinisierten Handlungsweisen in modernen Gesellschaften stehen. Das ist eine absolute Problematik. Und deshalb ist es auch, und da werde ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, eine etwas müßige Frage, die in den Diskussionen, von denen ich immer ein Teil bin, mit schöner Regelmäßigkeit auftaucht, nämlich die Frage, wie man vom Wissen zum Handeln kommt. Das ist natürlich auch eine kulturwissenschaftliche Frage. Also wie bringt man denn eigentlich die Informationen, die man nun über die heraufziehende Katastrophe, oder Wolfgang Sachs hat eben gesagt, das Verhängnis, wie bringt man das Wissen darüber denn nun eigentlich an die Frau oder an den Mann? Wie geht denn das? Und die rhetorische Figur, die dann immer kommt, ist, wir wissen doch schon alles. Wir wissen doch das alles schon und so. Wie bringt man es denn jetzt rüber an die anderen und an die, die es noch nicht wissen und so weiter? Und ich würde sagen, aus kulturwissenschaftlicher und sozialpsychologischer Sicht gibt es ziemlich viele gute Gründe anzunehmen, dass diese Frage vollkommen falsch gestellt ist. Weil sie voraussetzt, dass es einen Weg vom Wissen zum Handeln gibt. Und das würde ich erstmal kühl sagen, ist eine ungeprüfte Hypothese. Das stimmt, glaube ich, überhaupt nicht, dass das so ist. Zumindest könnte man mal probehalber die Gegenfigur aufmachen und sagen, es gibt diese Wege gar nicht vom Wissen zum Handeln. Und das mache ich jetzt mal ganz kurz. Ohne, das können wir dann vielleicht in der Diskussion vertiefen, auf die wunderbaren Techniken einzugehen, die Menschen anwenden können, um Wissen zu ignorieren oder nicht Kenntnis zu nehmen von Wissen. Da gibt es ja sehr viele Mechanismen, also von schleichender Wahrnehmungsjustierung parallel zu sich vollziehenden Veränderungen, sodass man nicht merkt, dass eine Handlungsnotwendigkeit entsteht, oder das berühmte Phänomen der kognitiven Dissonanz und ihrer Reduzierung, was sich darauf bezieht, dass wenn man Wirklichkeiten nicht verändern kann, man die Wahrnehmung der Wirklichkeit verändert, weil das Problem der Dissonanz, das Phänomen der Dissonanz ein sehr unbehagliches ist. Man fühlt sich gerne konsonant und nicht dissonant. Oder, was auch eines meiner Lieblingsthemen ist, die grandiose Vorstellung, dass Menschen entsprechend ihren moralischen Überzeugungen handeln müssten. Das ist ein grenzenloser Blödsinn. Kein Mensch handelt entsprechend seiner moralischen Überzeugung oder wenn, dann nur im Grenzfall, nämlich da, wo er sich's leisten kann. Wie überhaupt die damit verkoppelte Vorstellung, dass Menschen nach einem Überzeugungsmodell operieren würden, grundfalsch ist. In modernen Gesellschaften sind wir von dem ersten Sozialisations vom ersten Lebensjahr an darauf geeicht, in ganz unterschiedlichen Rollenmodellen, Rollenerwartungen, Anforderungen und sonst was zu operieren. Und je älter man wird, desto differenzierter wird die Entsprechung solcher Rollenerwartungen. Das heißt, und Sie kennen das immer in den Formulierungen, sei es von irgendwelchen Unternehmern oder Politikern, wo man sagt, oder Ärzten, fragen Sie mich jetzt als Politiker oder fragen Sie mich als Mensch? Ja, da kriegt man nämlich zwei verschiedene Antworten und das hat auch seinen guten Grund, weil die Rollenerwartungen und die Anforderungen in den jeweiligen funktionalen Rollen vollkommen verschiedene sind und man niemals dieselbe Antwort darauf geben kann. Ich trete ja pro Tag in, weiß ich nicht, 13, 14, 15 verschiedenen Rollen auf, je nachdem, ob ich in der Sprechstunde beim Arzt sitze, vor Studenten referiere, mit meinen Kollegen irgendwo sitze, mit meinem Sohn spreche, Fahrrad oder Auto fahre oder hier von Wolfgang Sachs vorgestellt werde oder sonst was. Eine vollkommen verschiedene Anforderung, die vollkommen verschiedene Antworten von mir auch verlangen. Wenn ich jetzt hier sagen würde, ich habe so Probleme im Rücken, ja, wäre nicht das entsprechende der Rollenerwartung, glaube ich, die hier so. Ich
habe Erste Hilfe.
Ja. Ja, sehen Sie mal. Super. Kurz und gut. Menschen operieren im Rahmen von solchen partikularen Rollen und richten danach auch ihre jeweiligen Moralitäten oder Erwägungen aus. Das ist der springende Punkt an der Sache. In modernen Gesellschaften, also in Gesellschaften wie der unseren, würden Menschen, die vollkommen eindimensional sich an einem Überzeugungskonzept orientieren würden, überhaupt keine Chance haben. Die sitzen außerhalb der Gesellschaft in der Regel, und zwar deswegen, weil sie flexibel auf diese Rollenerwartungen überhaupt nicht reagieren können. Das sind so alles so Themen, die eher in dem psychologischen Bereich der ganzen Relation zwischen Wissen und Handeln angesiedelt sind. Das heißt, es gibt eigentlich jede Menge Möglichkeiten aus dem, was man wissen könnte, ganz andere Schlüsse zu ziehen, und es gibt auch sehr viele Notwendigkeiten, das gar nicht in sein Handeln zu integrieren. Was mich aber viel mehr in diesem Kontext hier interessiert, ist, dass das Wissen, was in Bezug auf solche Großphänomene wie Klimawandel vermittelt wird oder kommuniziert wird, in der Regel überhaupt nicht in irgendwelche Gebrauchszusammenhänge einzuordnen ist. Das ist nämlich, diese Erkenntnis ist mir in den letzten Monaten erst gekommen und ich glaube, dass sie eigentlich ganz interessant ist. Es ist ja so, dass vieles von dem, was man in diesem ganzen Feld Klimawandel, Schmelzen des arktischen Eises, Schmelzen der Gletscher, Emissionsmengen, Mengen von Kohlendioxid, alles dieses ganze Universum und Kopenhagen und die Daten, die dabei eine Rolle spielen oder sonst was, eigentlich im Grunde genommen in der Lebenswelt der Menschen überhaupt gar keine Rolle spielen. Was soll mir das? Was spielt das eigentlich für eine Rolle? Das spielt vielleicht gerade dort eine Rolle, wo man Alpinist ist und sich vielleicht über die Gletscher Gedanken macht, oder es spielt für denjenigen eine Rolle, der in der Tourismusbranche in den Alpen unterwegs ist, oder es spielt, und das kommt jetzt der entscheidende Punkt, für Leute wie uns eine Rolle, die Bücher über den Klimawandel schreiben, Konferenzen dazu veranstalten, Forschungsarbeiten dazu machen und sonst was. An dieser Stelle existiert ein Gebrauchszusammenhang für all diese Informationen. Es ist aber ein vollkommenes Missverständnis von politisch in diesem Feld Tätigen oder wissenschaftlich oder publizistisch in diesem Feld Tätigen, dass der Gebrauchszusammenhang, den sie selber sich geschaffen haben für diese Informationen, an irgendeiner anderen Stelle der Lebenswelt von Bedeutung wäre. Was meine ich damit? Ich meine, dass wir ja eine unglaubliche Menge an Wissen sowieso mit uns rumtragen. Pausenlos, ja. Vokabeln, die man mal für einen Vokabeltest gelernt hat, Schlagertexte, von denen man nicht mal weiß, dass man sie weiß. Ja, das fällt einem dann nur auf, wenn das Zeugs im Radio dudelt und man kann es mitsingen. Ja, das hat man nie für möglich gehalten. Gedichte, Zitate, Gesprächsfetzen, Bilder, ein Bilderhaushalt und so weiter und so weiter. Also eine unwahrscheinliche Menge von passiven Wissensbeständen, die an unterschiedlichsten Stellen aktiviert werden können, aber nur aktiviert werden, wenn es plötzlich einen Gebrauchskontext für solche Wissensbestände gibt. Ja? Das ist ein ganz interessanter Fall. Wissen an sich ist ja überhaupt gar nichts. Das ist ja nur etwas, wenn es für etwas gut ist, wenn man irgendwas damit anfangen kann, wo sich ein Problem stellt, für das man ein bestimmtes Wissen gebrauchen könnte. Oder wo es auch eine kommunikative Situation gibt, wo es sinnvoll ist, hier ein bestimmtes Wissen anzubringen. Nur das ist für den Klimawandel in den allermeisten Alltagszusammenhängen überhaupt nicht der Fall. Deshalb interessieren sich Menschen zum Beispiel für die Tigermücke oder so etwas, weil das sind dann so Phänomene, die kommen sozusagen auch in der Alltagskultur an, dass die Tigermücke sich weiter nach Norden ausbreitet und der macht man sich dann Gedanken drüber, was passiert eigentlich, wenn die einen sticht und hat das was mit dem Klimawandel zu tun. An solchen Phänomenen wird Klimawandel plötzlich relevant, aber nur an solchen. Oder wenn es hochkommt, noch mit den Zecken, aber das hat ja auch noch keiner richtig mitgeschnitten, wo da der Zusammenhang zur Klimaerwärmung ist. Aber was ich damit sagen will, solange es keine Gebrauchskontexte für dieses Wissens jenseits unserer professionellen Zusammenhänge des Gebrauchens dieser Informationen gibt, solange ist es völlig Wumpe. Die ganze Geschichte. Und solange kann man sich auch sozusagen einen Wolf kommunizieren und versuchen, das Ganze an die Frau oder den Mann zu bringen. Und sie kann sich dann die ganze Zeit darüber wundern, dass das ganze Zeugs nicht ankommt. Das ist mal das Grundsätzliche dazu. Das heißt, wenn man sich über Änderungsprozesse Gedanken machen möchte, die natürlich in jeglicher Hinsicht, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, als auch von den Überlebensperspektiven der kommenden Generationen von eklatanter Bedeutung sind, dann muss man sich über fundamental andere Formen der Kommunikation dieses Themas Gedanken machen und kann nicht immer ständig dieses Zeugs wiederholen und sich ständig immer wundern, dass man es nicht an die Personen bringen kann. Was übrigens dann noch dazu kommt, ist eben, ich nehme mal eine Frage, die in der Diskussion kommt, schon mal vorweg, weil es ja immer Fragen gibt, die immer wieder kommen, besonders in grünen Zusammenhängen. Na gut, das ist vielleicht bei diesem Vortrag jetzt nicht unbedingt so der Fall, aber normalerweise, wenn ich über Klimawandel spreche und die Unfähigkeit daraus, die angemessenen Schlussfolgerungen zu ziehen, gibt es immer ein oder zwei oder drei Personen im Publikum, die sich dann hinterher melden und sagen, aber Herr Welzer, das, was Sie da sagen, das sagen wir ja schon seit 20 Jahren. Und dann frage ich immer, und an wen adressieren Sie diese Beobachtung? Weil es ist ja interessant, was verbirgt sich denn hinter diesem Argument? Heißt das dann, dass ich das nicht nochmal sagen darf, weil Sie es schon 20 Jahre sagen? Oder heißt es vielleicht, dass die Kommunikation vollkommen in die Hose gegangen ist? Weil wenn man schon etwas 20 Jahre lang sagt und keiner es hört, hat man ja vielleicht ein Problem. Ja? Vielleicht haben nicht die anderen das Problem, sondern vielleicht hat man es selbst. Das könnte ja sein. In der Art und Weise, wie diese Thematiken kommuniziert werden. Und da würde ich mal, auch wenn ich diesen Schlenker noch machen darf, 3-4 Elemente missglückter Katastrophenkommunikation mal nennen, die auch gerade in der Vor-Kopenhagen-Debatte, aber in allen diesen Dingen immer wieder auftauchen. Und die missglückte Katastrophenkommunikation fängt mal sozusagen bei der Zeitdruckrhetorik an. Ich weiß nicht, wie oft Sie in Ihrem Leben schon gehört haben, dass es 5:12 ist. Fast öfter, als es wirklich 5:12 täglich gewesen ist. Und solche Formen von Kommunikation bringen ja überhaupt nichts, wenn man sie zum 12. oder 13. Mal hört und es niemals 5:12 geworden ist. Ja? Es wird ja Teil von Normalkommunikation, das Ganze sowas zu sagen. So wie auch dieses Ding kann ich auch immer die Krätze kriegen, wenn bei Demonstrationen irgendwas zu Grabe getragen wird. Ja? Ich weiß nicht, wie alt ist diese Form, da mit so einem Sarg rumzulaufen und entweder die Bildung oder das Arbeitsrecht oder die Mitbestimmung oder irgendwas zu Grabe zu tragen. Das sind natürlich Dinge, die nutzen sich in der Kommunikation total bis zur absoluten Aussagelosigkeit ab. Vollständig. Was dazugehört, ist die Rhetorik des Weltrettens halte ich auch für ein riesiges Problem. Das ist mit der 5:12 Rhetorik oder wir haben keine Zeit unheimlich eng verkoppelt. Wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt die Welt retten. Als wäre es sozusagen einem anheimgestellt, die Welt zu retten. Das ist ja eine vollkommen idiotische Vorstellung. Also weder von der Verpflichtung her noch von der Kompetenz, die man sich selber zuschreiben könnte, würde ja jemand von uns ernsthaft sagen, es ist meine Aufgabe, die Welt zu retten. Es ist allerdings die Aufgabe, eigene Handlungsspielräume zu nutzen, um bestimmten Kriterien von Verantwortung oder des guten Lebens oder sonst was nachzukommen. Aber niemand von uns hat die Verpflichtung, die Welt zu retten. Und was sich wiederum mit der Weltrettungsrhetorik verbindet, in der weiteren Rhetorik, ist immer, dass es immer andere gibt, die einem entgegenstehen, wenn man gerade versucht, die Welt zu retten. Nämlich die Chinesen oder die anderen, die diese Informationen nicht haben wollen oder die das nicht hören wollen und so weiter. Und so weiter. Das Ganze, das sind ja immer diejenigen, die das nicht wollen. Auch fester Bestandteil jeder Diskussion nach Vorträgen dieser Art, nämlich die anderen. Man selber würde ja gerne und man müsste ja mal und man sollte, aber die anderen, die haben das ja noch nicht gehört oder die machen diese anderen Dinge und so weiter und so weiter. Und dazu, und das sind, bin ich bei dem Punkt, Begriffe, die wir nicht mehr brauchen, dazu kommt dann die allfällige Einschränkungs- und Verzichtsrhetorik, dass man sagt, so kann es nicht weitergehen, wir müssen das jetzt anders machen und wir können nicht mehr so und man muss auch verzichten und dieses ganze Zeugs, wo im Grunde genommen so eine asketische Dimension in die Debatte eingeführt wird, wo man auch noch den letzten Gutwilligen aus dem Saal treibt mit dieser Geschichte, weil es ja gar nicht notwendig ist, Veränderung zu denken, immer sozusagen und gleichzeitig Verzicht oder Einschränkung mitzudenken. Sie merken bei dieser Rhetorik des Verzichts und der Askese, dass wirklich wahnsinnig viel verschenkt wird, wenn man mit diesen ganzen Themen so ankommt, weil das suggeriert, dass Veränderung per se etwas Belastendes wäre. Und das ist ja totaler Quatsch. Wenn ich hier mal lässig was sagen dürfte, dann würde ich sagen, ich finde die grundlegende Veränderung, die große Transformation dieser Gesellschaft und dieses Typs von Gesellschaft auch total toll, wenn es keinen Klimawandel gäbe. Ich fände es total absolut notwendig, in ganz vielen anderen gut begründbaren Zusammenhängen diesen Lebensstil, diese Leitkultur der Verschwendung, diese kulturelle Praxis fundamental zu verändern, selbst wenn wir nicht das allergeringste Problem mit Klimaerwärmung hätten. Weil alle anderen Probleme von maximaler oder im Zuge der Globalisierung steigender Ungleichheit im weltweiten Maßstab, die Probleme der Übernutzung von Ressourcen, die Probleme der Nichtnachhaltigkeit, wie es heutzutage heißt, die Probleme sozusagen der Interpretation der Welt in Marktkategorien und alles das sind ja Dinge, die dringend verändert gehören, ob es Klimawandel gibt oder nicht. Das heißt, wenn man anfängt, diese Dinge zu verändern, fängt auf einmal die ganze Verzichtsdimension oder die Verzichtsfrage an, einen vollkommen anderen Charakter zu bekommen, nämlich etwas Produktives und nicht etwas Reduktives. Und das ist ein, glaube ich, sehr wichtiger Aspekt. So, das mal sozusagen zu den Kleinigkeiten der nicht gelingenden Kommunikation über Fragen des Klimawandels. Und die andere Fragestellung ist eben die übergreifende, die ich schon genannt habe. Wissen braucht immer Gebrauchszusammenhänge. Jetzt haben wir unter anderem im erwähnten Buch Das Ende der Welt, wie wir sie kannten, in dem dritten Teil des Buches uns Gedanken darüber gemacht, was sind denn eigentlich Formen der Veränderung gesellschaftlicher Praxis, wenn es das Wissen nicht ist oder das Wissen selber keine besondere handlungsmotivierende Kraft hat. Da sind wir zu der wiederum vielleicht diskutablen Hypothese gekommen, dass zwar es keinen Weg vom Wissen zum Handeln gibt, wohl aber Wege vom Handeln zum Wissen. Weil wenn es nämlich richtig ist, dass Wissen immer Gebrauchskontexte erfordert, damit man irgendwas damit anfangen kann, dann werden diese Gebrauchskontexte ja durch Handeln geschaffen, durch veränderte Praktiken, sodass der paradoxe Befund lautet, der stärkste Antrieb zur Veränderung von sozialer Wirklichkeit ist die Veränderung sozialer Wirklichkeit. Das heißt, wenn man einmal anfängt, Dinge anders zu tun, hat man plötzlich Lust, im Erfolgsfalle, weitere Dinge anders zu tun. Und da werden viele Beispiele, kennen Sie auch aus eigener Praxis, fallen einem dann ein, sei es irgendwelche Schulprojekte, die eigentlich ursprünglich nur mal dazu gedacht gewesen sind, eine energieeffiziente oder gar emissionsfreie Schule zu machen, die den wundersamen Effekt hat, dass sich die Kultur und die kulturelle Praxis in der Schule verändert. Und Menschen, die Erfolg haben mit der Veränderung solcher Lebenswirklichkeiten, in denen sie tagtäglich existieren, bleiben erstaunlicherweise nicht dabei stehen, wenn sie den gewünschten Erfolg gezeitigt haben, sondern sie machen weiter. Psychologen nennen das die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Und die Erfahrung der Selbstwirksamkeit ist eine, die wir in vielen gesellschaftlichen Bereichen und schon gar nicht in politischen Zusammenhängen so häufig machen. Aber die, wenn man sie mal macht, eine unglaublich motivierende Erfahrung ist, plötzlich andere Dinge zu tun. Dann gibt es dabei Effekte, die finde ich auch wahnsinnig spannend, dass es natürlich bei solchen Schulprojekten Schülerinnen und Schüler gibt, die jetzt erstmal nur mitmachen, weil man das an dieser Schule halt so macht. Ja? Gar kein intrinsisches Motiv dafür haben, das zu tun. Wenn sie aber gefragt werden, warum macht ihr das eigentlich an der Schule, dann werden sie Informationen und Wissensbestände verwenden, um das zu kommunizieren, um das irgendwie klar zu machen. Trivialeres Beispiel, was ich aber total faszinierend finde, ich habe mich neulich mit einem Vertreter eines Unternehmens unterhalten, die haben für ihren Laden ein Programm eingeführt, wo Mitarbeiter, die sich statt einer E-Klasse oder irgendeines normalen Autos ein Hybridfahrzeug oder ein besonders effizientes Fahrzeug kaufen oder statt einer konventionellen Heizung sich was anderes einbauen lassen zu Hause oder überhaupt keine privaten Verkehrsmittel mehr benutzen, sondern sich eine Netzkarte kaufen, kriegen die von dem Unternehmen bis zu 5.000 Franken in dem Fall einfach dazu. Kriegen die mal schlicht dazu. Das ist ja Geld, das ist ja nicht nichts. Und das Interessante ist, was jetzt passiert, ist, dass wenn zum Beispiel so jemand sich dann einen Toyota Prius gekauft hat und eben nicht mehr die E-Klasse vor der Tür steht, sondern so ein Auto vor der Tür steht, wird der Nachbar ja fragen, was fährst du denn für ein komisches Auto? Und da wird diese Person natürlich nie im Leben sagen, finde ich auch nicht gut, habe ich mir nur gekauft, weil ich die Knete dazu gekriegt habe, sondern der wird sagen, ist ein super Wagen, total klasse. 80 Milligramm oder Gramm CO2, da fängt es schon an, ich kann mir zum Beispiel solche Daten überhaupt nicht merken, auf pro Kilometer und deiner. Ja, also da kommt plötzlich Wissen in kommunikative Zusammenhänge deswegen rein, weil Praxis sich verändert hat. Und das Programm wird von dem Unternehmen auch nur deswegen eingeführt, weil sie der Auffassung sind, dass die kulturelle Praxis sich innerhalb des Unternehmens verändern muss. Und das können sie nicht über Wissenskommunikation machen, sondern das können sie nur über solche praktischen Sachen machen. Solche Beispiele gibt es ohne Ende. Und es ist wirklich interessant, weil man immer dieselbe Beobachtung macht, dass durch eine Veränderung innerhalb der vorhandenen Wirklichkeitsverhältnisse es plötzlich so einen merkwürdigen Ansteckungs- oder Erweiterungseffekt gibt. Wir können in der Diskussion noch darauf eingehen, ich habe auch viele Beispiele aus ganz anderen Zusammenhängen, sodass ich sagen würde, es gibt schon einen Weg, der eine Korrelation zwischen Handeln und Wissen beinhaltet, nur er geht ganz genau umgekehrt. Man muss Praxis verändern, damit sich dann Wissensgebrauchsformen verändern. Und das große Problem, und da wäre man dann wieder auf der gesellschaftlichen Ebene, ist, dass man nicht recht weiterkommt mit der ganzen Geschichte und dem Veränderungsprojekt der Transformation von Gesellschaften dieses Typs, ist, dass sich diese ganzen Wirklichkeitsveränderungsinitiativen oder Einzelaktionen abgewöhnt haben, als politische zu verstehen, sondern immer sozusagen kleinteilig, kleinräumig sich als irgendwelche partikularen Projekte zur Veränderung partikularer Wirklichkeiten verstehen und überhaupt nicht irgendwie an diesem fatalen Zustand etwas verändern, dass wir seit 1989 eine unglaublich gravierende Entpolitisierung des öffentlichen Raumes erlebt haben, der damit zu tun hat oder der auch zur Folge hat, dass es eine eklatante Arbeitsteilung in dieser real existierenden Demokratie gibt, dass man der Auffassung ist, Politik sei das, was Politiker machen und alle anderen machen alles andere. Das heißt, eine Entpolitisierung der Zivilgesellschaft, die an vielen Stellen wahnsinnig initiativ und engagiert ist, aber überhaupt keine politische Vergemeinschaftungsform mehr kennt, die dann wiederum ein Gegengewicht gegen etablierte Politik bieten kann. Sie können das an vielen Beispielen durchbuchstabieren, durchdeklinieren, also zum Beispiel diese Kultur der unbegrenzten Zumutbarkeit, der vollkommen, na jetzt fängt es wieder an, aber der bis vor kurzem verschwundenen Protestkultur und den Kommunikationen aller kriminellen Machenschaften, die im Kontext der Finanzkrise vorgenommen wurden und die im Grunde genommen überhaupt keine politische Öffentlichkeit gefunden haben. Von Fragen der Verantwortung und so weiter mal ganz abgesehen. Das ist Entpolitisierung des öffentlichen Raumes. Und unsere Auffassung, also in dem Buch Das Ende der Welt, ist schon, dass diese Zivilgesellschaft einen Modus der Repolitisierung finden muss. Und dann kann man auch plötzlich über Wissensbestände in ganz anderer Form kommunizieren. Ob das jetzt eine Fragestellung moralischer Fantasie ist, können wir auch in der Diskussion noch weiter bewegen. Ich will nur ganz kurz erläutern, weshalb ich diesen Begriff gut finde oder produktiv finde. Der stammt von Günther Anders, dem Philosophen, der im Rahmen der Atomrüstung beziehungsweise der Gegenbewegung zur Atomrüstung zu Prominenz gekommen ist in den 50er und 60er Jahren, der eigentlich wiedergelesen werden sollte. Günther Anders ist eigentlich so kein prominent vertretener Autor. Günther Anders hat ja in seinem Hauptwerk Die Antiquiertheit des Menschen die wunderbare Beobachtung gemacht oder aufgestellt, dass das Verhängnis, um jetzt wieder diesen etwas theologischen Begriff zu verwenden, dass das Verhängnis darin besteht, dass wir mehr herstellen können, als wir uns vorstellen können. Das heißt, dass unsere Produkte uns immer schon voraus sind und wir sozusagen nicht nachjustieren. Und das ist für die Nachjustierung, für die Ausmessung dessen, was man als Problempotenzial überhaupt herstellen kann, eben moralischer Fantasie bedürfte. Moralische Fantasie kann natürlich nur etwas sein, was ein Außen braucht, also etwas wie ein Bezugspunkt. Wiederum das gute Leben oder wie soll eine Gesellschaft eigentlich aussehen oder wie wollen wir leben, damit man sagen kann, was darf eigentlich nicht mehr weiter betrieben werden oder wo muss man die Richtung verändern, wo interpretiert man etwas als eine Fehlentwicklung. Was natürlich ein grundlegend schwieriges Ding ist, wenn man Teil eines gesellschaftlichen Prozesses ist und eben nicht das Privileg hat, als Historiker hinterher auf das Verhängnis zu gucken, was andere angerichtet haben. Wenn man Teil des Problems ist, hat man Schwierigkeiten, eine vernünftige analytische Perspektive dafür zu entwickeln und woraus sich dann solche moralischen Fantasien generieren können. Ich glaube schon eben durch sehr traditionelle Kategorien wie, dass es Spaß macht zu leben, dass es Spaß macht, Verantwortung zu tragen und dass es auch Spaß macht, schlau zu sein. Vielen Dank.